Ja, wir freuen uns, dass der Eugen Koch da ist. Er hat gewissermaßen wieder ein Heimspiel hier. Und sind gespannt, was er uns zu sagen hat. Ja, ihr wisst ja, wodurch sich ein Heimspiel auszeichnet. Durchs Publikum, das die Mannschaft unterstützt. Also ich kann mal davon aus, dass ihr mich heute unterstützt, dass ich durchkomme und unbeschadet wieder heim. Weil wenn man überlegt, Ares für Ares, David Schleuder hatte 5 glatte Steine und die 5000 Männer ohne Frauen und Kinder wurden gespeist mit 5 Broten. Und dieser Text steht in Matthäus 14, die Verse 13 bis 21. Dort lesen wir: Als das Jesus hörte, fuhr er von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerten ihn, und er heilte ihre Kranken. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Die Gegend ist öde, die Nacht bricht herein. Lass das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen: Es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm: Wir haben hier nichts als 5 Brote und 2 Fische. Und er sprach: Bringt sie mir her. Und er ließ das Volk sich auf dem Gras lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Mann ohne Frauen und Kinder. Der Zeitpunkt der Speisung der 5000 geschah in einer Zeit, als Jesus eigentlich lieber alleine geblieben wäre. Kurz vorher wurde ihm mitgeteilt, dass König Herodes Johannes den Täufer töten ließ, aus einer Weinlaune heraus an seiner Geburtstagsfeier. Und die Jünger des Johannes kamen und teilten das Jesus mit. Und dann lesen wir: Und als Jesus es hörte, zog er von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort zurück. Und als die Volksmenge es hörte, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Und aus der Situation heraus kommt es dann an einem öden Ort zu der Speisung der 5000 plus Frauen und Kinder. Speisung der 5000, nur Männer, Frauen und Kinder zusammen, wahrscheinlich dann 10.000. Nun, das ist halt einmal schlicht und einfach zunächst mal ein Wunder. Ja? Und es nützt jetzt reichlich wenig, über Wunder zu diskutieren. Kann sein, kann es nicht sein. Wenn wir Menschen ein Wunder verstehen könnten, dann wäre es nämlich keins, ja. In den Wundern Jesu verborgen allerdings ist oft eine Botschaft an uns. Und ich möchte heute eigentlich mehr über die Botschaft des Wunders nachdenken, weniger über das Wunder selbst. Das lassen wir einfach mal so stehen. Da ist eine riesige Volksmenge, 5000 Männer, Frauen, Kinder. Sie sind Jesus nachgefolgt. Ja, sie sind ihm nachgefolgt aus den Städten heraus an einem einsamen Ort, einem öden Ort. Waren das nicht Nachfolger Jesu, oder? Ich nenne sie jetzt mal Nachfolger. Wiedergeburt in dem heutigen Sinne gab es damals nicht. Nachfolge in dem heutigen Sinne gab es damals nicht. Könnte es vielleicht auch sein, dass Nachfolge ganz anders oder ein bisschen anders zu verstehen wäre, als wir es verstehen? Die Nachfolge derer damals, die ging recht weit. Weiter als unsere wohl manchmal. Denn sie sind ihm zu Fuß nachgegangen, ohne Marschverpflegung, an einen öden Ort, sind weit marschiert aus den Städten. Das waren schon ein paar Kilometer. Würden wir das auf uns nehmen? Die Menschen damals, die nahmen diese Mühe auf sich, um bei Jesus zu sein, um ihn zu hören. Eigentlich kein Wunder, dass Jesus dann innerlich bewegt war über diese Leute. Und nachdem Jesus den Tag über viele Kranke geheilt hat und laut Lukas 9 dann ihnen viel vom Reich Gottes gepredigt hat, da wird es halt doch Abend. Und die Jünger geben ihrem Meister einen vermeintlich guten Rat. Er soll die Menge doch wegschicken, Brot kaufen. Und vielleicht hat mancher in der Menge auch gedacht, hey, Jetzt sind wir ein bisschen rausgelaufen, da gibt es aber nichts zum Essen. Und jetzt kommt Jesus, es ist nicht notwendig, dass sie gehen, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Jesus weiß doch, dass nichts da ist, oder? Für 200 Denare Brot reichen nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekomme, sagt Philippus. Das ist mehr als ein Halbjahreslohn eines Tagelöhners. Ja, geht jetzt hier mal raus und sucht für 10.000 Leute Brot. Das ist gar nicht die Geldfrage, ja. Wir finden keine so viel Brot. Und hier beginnt dann die Handlung. Thema Speisung der 5.000, gebt ihr ihnen zu essen. Punkt 1, Jesus benutzt, was vorhanden ist. Punkt 2, Jesus schickt die Jünger. Punkt 3, was gab es denn überhaupt? Jesus benutzt, was vorhanden ist. Gleich am Anfang der Geschichte können wir uns eigentlich an den Kopf fassen und überlegen, wie wir da handeln würden. Weil die Jünger, die haben es relativ gut, ja. Die haben nichts. Nur ein Kind ist da. 5 Brote, 2 Fische hat es. Das Erste, was die Jünger tun, ist zu Jesus gehen und sagen, ich habe nichts, ich kann nichts, es funktioniert nicht, wir wissen nicht weiter. Ich weiß nicht, also wir als tapfere Süddeutsche und Pietister, wir hätten jetzt überlegt, ob wir 5 Brot herkriegen. Wir wären wahrscheinlich in alle Richtungen gerannt und hätten geguckt, was aufzutreiben. Wie handeln wir denn in der Regel, wenn wir nichts können, nichts haben, wenn wir überfordert sind? Wir beginnen zu sorgen, wir beginnen zu arbeiten, wir beginnen zu wühlen und zu schuften. Wir zerbrechen uns Herz und Kopf und natürlich beten wir auch über unser Problem, ist ja ganz klar. Aber dann gehen wir halt wieder hin und schuftet weiter und sorgen weiter. Erwarten wir unsere Hilfe tatsächlich vom Herrn? Vielleicht erwarten wir oder hoffen wir, dass er uns dies und jenes gelingen lässt, dass er die Dinge segnet, die wir tun, die wir anreißen. Aber dass Jesus das Problem auf eine völlig andere Weise lösen könnte, ja, die wir uns gar nicht vorstellen können, das erwarten wir eigentlich nicht. Ja, da muss es uns schon recht dreckig gegangen, da müssen wir schon total überfordert sein und unsere Situation aussichtslos sein. Dann sagen wir, ja, jetzt mach du mal, ich kann nicht mehr. Ja. Aber vorher haben wir uns krank geschafft und gesorgt. Hier, da haben die Jünger ja auch nichts und nachher wissen sie nicht wohin mit allem. Nun, Jesus ist nicht der Meinung, dass man die Leute wegschicken soll. Er sagt, gebt ihr ihnen. Die Jünger sollen also was tun, was ihr gar nicht tun könnt. Und ich denke, nur wenn wir eigentlich überfordert sind, dann kann ja sichtbar werden, dass unsere Hilfe von Gott kam und dass der Glaube unsere Lebensgrundlage ist. Denn wenn wir etwas uns selber herausarbeiten können aus der Schwierigkeit, wozu bräuchten wir dann Gott? Da sagt unser Nachbar vielleicht, hey, das hast du aber gut gemacht, warst fleißig, warst tüchtig oder hast Glück gehabt. Aber wenn er sieht, dass ein Wunder passiert, dann sagt er, wie ging das eigentlich? In der guten alten Zeit, da haben wir gesungen, könnten wir heute vielleicht wieder singen, wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht, größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Da fahren wir aber erst hinterher. Hinsichtlich der paar Brote und Fische, sagt Jesus, bringt sie her zu mir. Und das müssen wir jetzt genau, das erste Wort genau angucken. Jesus sagt, bringt sie her zu mir. Er sagt nicht zum Einzelnen der Jünger, der nämlich auch gelangt für die paar Brot, bring sie her zu mir. Er sagt zu allen, bringt sie her zu mir. Jesus macht nicht ein Einzelner verantwortlich, sondern die Jünger sind von Jesus alle geschickt und beauftragt und in dem Fall auch gleichberechtigt. Sie werden miteinander in die Arbeit geschickt. Nicht einer soll für alle arbeiten, sondern umgekehrt, sie alle arbeiten für einen, für Jesus. Wenn ich an die Bekanntmachungen hier denke, ja Markus, dann denke ich, naja, so soll es auch bei euch sein. Nicht der Einzelne oder nicht 2 oder 3 sollen sich abrackern für die Gemeinde und gucken, dass alles läuft, sondern die Gemeinde soll sich nicht abrackern, aber die Gemeinde soll sich von Jesus schicken lassen, sich für Jesus einsetzen. Und auch Gemeinde, Arbeit ist Arbeit für Jesus. Und dann macht es wie die Jünger. Das bisschen, was wir haben, das bisschen, was wir können, das bringen wir dem Herrn. Jetzt gibt es sicher eine ganze Reihe bei euch, die sagt, ich habe nichts, kann nichts, habe ich noch nie gemacht. Ja, das hat schon bei Mose angefangen, das setzt sich fort bis heute. Ich finde, das ist die beste Voraussetzung für Jesus. Ja? Denn dann sind wir so toll wie die 12 Apostel hier. Wir haben nichts, wir können nichts, wie soll das gehen? Jesus kümmert sich gar nicht drum, er sagt, nur mach mal. Denn eins sehen wir ja an diesem Gleichnis auch. Jünger Jesu zu sein, das scheint nicht unbedingt der Frage des stärkeren Glaubens beziehungsweise der größeren Brotmenge zu sein. Das Einzige, was die Jünger hier von der Volksmenge unterscheidet, ist ihre persönliche Berufung, ist ihr unmittelbares Zusammensein mit Jesus und ist ihr Gehorsam. Ich für mich denke, dass bekehrte und wiedergeborene Menschen eher zur Jüngerschaft berufen sind, weniger zur Nachfolge. Nachgefolgt sind die 5000, Jünger waren die 12. Die zwölf waren persönlich berufen, sie haben ihr altes Leben ohne Jesus aufgegeben, sie blieben in seiner Nähe, sie ließen sich von ihm verändern. Sicher sind sie ihm auch nachgefolgt, aber nicht nur einen Tag oder zwei, sondern grundsätzlich immer. Und es kommt dann auch nicht auf die Menge unseres Glaubens an. Es kommt auch nicht auf die Menge unserer Gaben und unserer Begabung an. Es kommt auch nicht bei jeder Aufgabe auf den geistlichen Durchblick an. Wir sehen ja, dass die Apostel den auch nicht hatten. Entscheidend ist doch der Ruf Jesu in dein Leben hinein. Entscheidend ist doch die persönliche Verbindung mit ihm, die wir dann auch pflegen. Und er pflegt seine Verbindung mit uns auch. Und ebenso entscheidend ist dann unsere Veränderung. Die Veränderung hin zum Leben, in dem Jesus die Herrschaft hat. Und dann könnt ihr es ruhig auch mal machen wie Philippus. Der sagt, Herr, wie soll das gehen? Geht doch nicht, habt's. 5 Brote, 2 Fische, 10.000 Leute. Jesus hat den Philippus nicht getadelt, wie den Thomas mit seinem Kleinglauben. Jesus hat das einfach übergangen, sage ich mal. Zumindest lesen wir keine Reaktion. Also, das, was wir haben an Gaben, an Talenten, an Eigenschaften, das, was wir können, das muss erstmal zu Jesus hin. Das Wunder der Speisung der 5000 ist nämlich kein Wunder, das vom Himmel gefallen ist, wie früher das Manna. Das Wunder ist die wunderbare Vermehrung des Wenigen, was wir haben. Und jeder von uns hat irgendetwas. Und wenn es wenig ist, ein Talent, eine nette Eigenschaft, irgendeine spezielle Gabe, der eine kann schwätzen, der andere kann singen, der andere kann beten, der dritte kann predigen, der vierte tut Rasenmäher, was immer. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller, schreibt Paulus. Punkt 2. Jesus schickt die Jünger. Jesus schickt die Jünger mit der Anweisung, lesen wir bei Lukas 9 wieder. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich in Gruppen zu je 50 lagern. Und sie taten es und ließen sich alle lagern. Also Jesus weiß jetzt, was Sache ist. Er weiß, was eine Nahrung da ist, was eine Möglichkeit vorhanden ist, nichts eigentlich. Und jetzt ordnet er erstmal das Umfeld. Jetzt sorgt er für einen geordneten Ablauf. Er macht die Situation übersichtlich, auch für die Jünger. Aber auch dazu schickt er die Jünger, macht er ja auch nicht selbst. Und dann steht da ganz einfach, da lagern sich bei 5000 Mann und nochmal so viele Frauen und Kinder. Alle 5000 oder 10.000, die haben problemlos gehorcht. Stell dir mal vor, uns folgen nicht mal unsere Enkel oder Kinder. Ja, und da kommen 10.000 und folgen problemlos. Wie kommt denn sowas? Nun, die Leute haben gehorcht, weil das die Jünger Jesu waren. Und das haben die gewusst. Die schickt Jesus. Denn die Gegenwart Jesu war da, die Vollmacht Jesu war da, um sie mit den Jüngern. Und wenn Jesus uns schickt, dann rennen wir auch offene Türen ein. Unser Problem ist, dass wir immer tun wollen, was wir wollen, und Jesus soll segnen. Aber Jesus sieht die Situation umgekehrt rum. Er sagt, geh du mal dahin, wo ich dich hinschicke, und dann funktioniert es auch. Eigentlich wollten die Jünger was ganz anderes machen, aber jetzt gehorchen sie. Ohne zu wissen, was Jesus will, und ohne zu verstehen, sie hätten sich mal verstanden, was er tun möchte, sie hätten es damals selber nicht geglaubt, denke ich. Ich denke, dass es heute auch nur so funktionieren könnte, sollte. Wenn wir als Einzelne oder als Gemeinde Teilhaber wollen an Wundern, hier an dem Wunder der Brotvermehrung, dann geht das doch auch nur, wenn wir handeln, wie die Jünger hier gehandelt haben, und wenn wir tun, was Jesus sagt. Wir müssen nicht wissen, wir müssen nicht verstehen, was Jesus tun möchte, wie das funktionieren soll. Wir wollen doch einfach nur jeden Tag in seiner Nähe verbringen und jeden Tag auf den Herrn hören und in jeder Situation ihm gehorchen. Und nun brüllt Jesus uns ja nicht vom Himmel herunter zu. Ja, die Jünger hatten ihn halt vor sich. Aber hier, du hast oft ein kleines Mahnen in deinem Herzen. Die Stimme Gottes ist nicht sehr laut. Ja, du musst auf die leise Stimme hören. Die laute Stimme, das ist meistens der Versucher. Die leise Stimme ist meist die Stimme Gottes. Und dann am Schluss wird man schon zu sehen, ob wir Brot genug haben für unsere ganze Umgebung. Wobei Brot hier nur symbolisch natürlich ist. Jedenfalls, wir haben hier einen klaren Ablauf. Die Jünger gingen zum Herrn, ihm zu sagen, was sie nicht haben und dass sie nichts können. Dann haben sie auf seine Weisung gewartet, genau gemacht, was er gesagt hat. Und dann lesen wir weiter. Und Jesus nahm die Brote, dankte, gab die Brote den Jüngern und die Jünger gaben sie dem Volk. Jesus dankt, er betet über dem, was die Jünger ihm gebracht haben. Und dann gibt Jesus den Jüngern ja ihre eigenen Brote zurück. Und diese vervielfältigen sich dann dermaßen und gehen erst dann aus, als es für jeden gereicht hat. Und jeder Jünger sogar noch einen ganzen Korb voll übrig gehabt hat. Könnte es sein, gebe ich euch zum Nachdenken mit, dass in dem Vorgang das Geheimnis eines fruchtbaren Christenlebens liegt. Also fruchtbar für uns in diesem Vorgang. Wir bringen uns und was wir haben zu Jesus. Jesus nimmt uns und was wir haben, er bringt es vor den Vater, dankt Gott dafür und gibt es uns wieder zurück. Das heißt, wir wenden uns mit unserer kleinen Gabe an unsere nächsthöhere Instanz, zu Jesus. Und sehen, dass der Herr Jesus mit unseren Gaben, mit uns, auch zu seiner nächsthöheren Instanz geht, zum Vater. Und was er uns dann wiedergibt, das ist dann zwar unser eigenes, so wie es bei den Broten und Fischen auch war, aber gleichzeitig ist es Göttliches, denn es kommt aus den Händen Jesu und ist von Gott gesegnet. Und dann haben wir mehr als genug für alles, was er uns an den Aufgaben an den Weg gelegt hat. Wenn wir der Meinung sind, wir hätten zu wenig Gaben, wir könnten nichts einbringen, dann ist das menschlich gesagt wahrscheinlich nicht so ganz falsch. Aber die Jünger hatten auch nichts und am Schluss bekamen sie sehr viel. Als Jesus den Jüngern Brot und Fisch gab, dann waren das 5 Brote und 2 Fische. Aber diese sind erst ausgegangen, als alle 5000 satt waren und 12 Körbe übrig geblieben sind. Wenn 2000 Leute da gewesen wären, dann hätte es für 2000 gelangt. Und wenn es 10.000 gewesen wäre, dann hätte es für 10.000 gelangt. Und wäre noch übrig geblieben. Jesus gibt dir genauso viel, wie du brauchst. Aber noch ein bisschen mehr. Deswegen bringen wir unser Leben zuerst zu Jesus und unsere Gabe, damit wir von ihm die Fülle wieder bekommen können. Was aber, weiß ich, geben wir da auch ab und zu so, oder immer, weiß ich. Was aber, wenn wir unser Leben und unsere Gabe Jesus gegeben haben und trotzdem keine Frucht sehen in unserem Leben? Ja, das sagt ja mancher. Ich habe mich bekehrt, ich bin wiedergeboren, ich gehöre Jesus, aber was ist? Nichts passiert. Dann haben wir vielleicht, müssen wir vielleicht nochmal die Speisung der 5000 angucken. Weil die Jünger, die gaben das Brot und die Fische weiter, die sie von Jesus empfangen haben. Ja, nur wenn wir den Segen weitergeben, den wir empfangen, nur dann haben wir Herz und Hände frei, um weiteren Segen, um Segen die Fülle zu empfangen. Wenn ich nichts verbrauche, wie kann er mir dann noch was geben? Stell dir vor, du schenkst dir daheim ein Glas Sprudel ein, aber du trinkst ihn nicht. Du schenkst wieder ein, funktioniert ja nicht. Ja? Du musst es erst trinken, wenn das Glas leer ist, kannst du wieder neu eingießen. So kann Jesus dir nur neu geben, wenn das alte fort ist. Stellt euch vor, die Jünger, die hätten jetzt das Brot einfach behalten, das Jesus ihnen gab. Ja, wenn sie das gemacht hätten, hätte Jesus ihnen ja genug geben können für alle. Er hätte ihnen nur so viel geben können, wie sie essen konnten und wie sie davontragen könnten. Wenn die Jünger das so gehandelt hätten, dann hätten sie so gehandelt, wie wir das in der Regel wohl machen, oder viele von uns, oder immer wieder. Sie hätte sich für sich selber Brot genommen, hätte gesagt, danke Herr, du hast mich gesegnet, du bist ein toller Gott, wie gut, dass ich dich habe. Und wir sind dann satt und zufrieden und die 5000 um uns rum, die haben nichts abgekriegt. Sagen wir ganz grob im übertragenen Sinn, wir kommen in den Himmel, denn wir haben Christus und die anderen fahren in den Hölle, weil wir Christus für uns behalten. Gleichzeitig machen wir uns damit selber arm. Denn wenn die Jünger das Brot und die Fische nicht weitergegeben hätten, welch Wunder wäre ihnen entgangen. Was entgeht uns alles in unserem Leben, weil wir nur für uns konsumieren und weil es uns dann schnell langweilig wird. Könnte es funktionieren? Wir geben Jesus, was wir haben. Er nimmt es dank dem Vater. Dann gibt er uns zurück. Und er gibt uns genauso viel zurück, dass wir unsere Aufgabe, egal was immer, erledigen können, und noch genug übrig bleibt. Und das Wunder liegt dann darin, dass er uns immer mehr gibt, je mehr wir verbrauchen. Je mehr wir das vom Herrn Empfangene weitergeben, desto größer wird die Menge an Nachschub sein. Und je mehr wir geben, desto mehr bekommen wir, bis hin zu dem Wort, dass wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wenn der Strom ein kleiner Bach ist, ist immer besser wie gar nichts. Ja? So müsste es doch funktionieren, oder? Egal, ob das Kinderarbeit ist, ob das Seniorenarbeit ist, ob das Seelsorge ist oder Predigt, Besuche, egal was es ist, sei ein Jünger, sei in der Nähe Jesu, damit er mit dir reden kann, du mit ihm. Bring das, was du hast, erst zu Jesus. Wenn du es wiederkriegst, ist es gesegnet und reicht. Wir können Gottes Reichtum nur kennenlernen, wenn wir ihn auch weitergeben. Wer nichts weitergibt, der wird immer ein armer Schlucker bleiben im Herrn. Er wird sogar anfangen, mit der Zeit zu stinken, so wie stehendes Wasser. Ja? Nur fließendes Wasser bleibt frisch. Zum Dritten. Was gab es denn Gutes? Nun, es gab ja ursprünglich 5 Brote und 2 Fische. Das Wasser aus dem See sicher. Natürlich versuchen viele Ausleger auch die Stückzahl 5 und 2 zu begründen und zu erläutern. Verbreitet ist die Auslegung oder auch die logische Auslegung. Die 5 Brote steht für die Tora, das sind die 5 Bücher Mose. Das ist die Grundlage des jüdischen Glaubens. Die 2 Fische stehen dort für die prophetischen Bücher, also einer, und der zweite für die restliche Schrift. Ich denke, das hört sich so gut an. Die Tora, die 5 Bücher Mose, einerseits die Glaubensgrundlage Israels, aber mehr. Erste Buch Mose. Ja, finden wir die Geschichte Gottes mit der Menschen, finden wir die Schöpfung, finden wir das Paradies, wir finden Noah, die Sintflut, Abraham, der erste Auserwählte war, Mose mit dem Gesetz, Mose, der auch schon auf Jesus hingewiesen hat. Dann die 2 Fische, die Propheten zeigen auf, dass Gottes Wort stimmt, dass Gott zu seinem Wort steht, dass die Geschichte Israels sich genauso entwickelt hat, wie die Propheten prophezeit haben. Ja, und dass sein Wort in Erfüllung ging, ob es gut war oder schlecht war, das ist jetzt egal, ja, es ging in Erfüllung. Und in den Geschriften, den Geschichtsbüchern, dann wird das alles dann auch ja dokumentiert. Die Lehre Jesu, er kam ja aus dem Alten Testament, er gehört ja letzten Endes auch zum Alten Testament. Er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und auch Paulus setzt sich dann sehr stark mit der Lehre der Tora auseinander. Ihr findet in keinem anderen Büchern als bei Paulus so oft das Wort Gesetz. Und auch seine Lehre, die Lehre des Paulus, die er dann ändert Christus in euch, sie ist ja auch nur die Fortführung der Lehre Jesu, der dasselbe sagt wie Paulus. Denn Jesus sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Was ist das anderes als Christus in euch? Jesus zitiert auch das Alte Testament, wenn er in Matthäus 4 sagt, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes geht. Denn das sagt Gott ja auch schon in 5. Mose 8, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Munde des Herrn hervorgeht. Da spielt Gott auf das Manna an in der Wüste. Interessant wird es im Vater unser. Jesus, Jesus lehrt uns beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Redet Jesus da von unserem täglichen Brot, also von unserem täglichen Essen? Zwischenzeitlich bezweifle ich das. Denn es geht im Vater unser immer um geistliche Dinge, nie um irdische. Ja, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Vergib uns unsere Schuld, bewahre uns in der Versuchung. Und so weiter. Das sind alles geistliche Dinge. Soll das tägliche Brot plötzlich jetzt etwas Irdisches sein? Vielleicht ist es auch was anderes. Hat es eine andere Bewandtnis. Denn in Matthäus 26, da vergeistlicht Jesus diese Aussage des Brotes ja selbst. Wenn er sein letztes Passamahl umwidmet in unser erstes Abendmahl. Wenn er dann sagt, wenn er das Brot bricht, uns den Jüngern gibt und sagt, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter, oder geht die Bibel noch einen großen Schritt weiter, Johannes 6. Dort sagt Jesus, das Brot Gottes, das er ja verteilt hat, ja, aus seinen Händen, das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel kommt und der Welt das Leben gibt. Also spielt er auf sich selbst an, um hinterher dann zu sagen, auch in Johannes 6, 33 und 35, hört man, wo er dann sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Also, Jesus gibt den 5000 Brot oder den 10.000 und sagt dann, ich bin das Brot. Mich müsst ihr haben, mich müsst ihr essen, wenn ihr leben wollt und nicht hungern wollt. Wenn Jesus also die Jünger vor die unmögliche Aufgabe stellt, 5 oder 10.000 Leute satt zu kriegen, dann verstehe ich das heute für mich so. Das Brot des Lebens, das ist die Botschaft von Jesus. Das tägliche Brot, um das wir bitten im Vater unser, das ist die Botschaft von Jesus, die wir für uns täglich brauchen, um unser Glaubensleben täglich zu erhalten. Und dieses Brot sollen wir essen, das heißt in uns aufnehmen. Das bedeutet ja auch, wir sollen Jesus essen, also nicht nur symbolisch im Abendmahl. Wir sollen Jesus im Glauben unser Herz öffnen, ihn bitten, da einzuziehen, ihn aufnehmen. Und dann gilt es ja wieder, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Und wenn Jesus dann sagt, gebt ihr ihnen zu essen, dann meint er doch zunächst, bringt ihnen das Evangelium, bringt ihnen die gute Nachricht der Erlösung. Gebt ihnen weiter, was ihr von mir empfangen habt. Egal wie, ja, ob das Kinderarbeit oder Singen oder Zuhören oder Reden, ob das Kaffeekränzchen sind oder Evangelisation, Krankenbesuch, ob das das Gespräch am Gartenzaun oder der Tratsch beim Bäcker ist, was weiß ich, überall gebt ihr ihnen zu essen. Wisst ihr, für die Mission zu beten, das ist schön, das ist auch gut, ist auch notwendig. Keine Klagen, macht das ruhig. Nur, damit gibst du niemandem was zu essen, ja. Damit betest du, dass andere deine Arbeit machen. Wir könnten ja für die Mission beten und trotzdem in unserem Umfeld missionieren, nämlich Brot des Lebens anbieten. Wir können die Berichte um Jesus betrachten, von welcher Seite auch immer. Es läuft immer darauf raus, dass er es ist, der der Weg ist zum ewigen Leben. Dass er es ist, der das Lebensbrot ist. Der Hirte ist, die Tür ist, die Auferstehung ist und so weiter. Und Jesus selbst macht uns ja vor, wie er das mit der Speisung gemeint hat. Denn Jesus selbst gibt uns ja auch weiter, was er vom Vater bekommen hat. Jesus gab uns seine Heiligkeit. Er gab uns seine Gerechtigkeit. Er gab uns seine Sündlosigkeit. Später gibt er uns seine Ebenbildlichkeit mit sich selbst. Denn in der Ewigkeit werden wir auch so sein, wie er ist, auch ewig werden wir sein, auch das Ebenbild des Vaters werden wir sein. Die Geschichte des Brotes, damit komme ich dann langsam zu Ende, die Geschichte des Brotes, sie begann mit dem Manna in der Wüste. Das Manna, das Himmelsbrot, das musste das Volk im Dreck noch selber sammeln. Das Gerstenbrot, das empfingen die Jünger aus der Hand des Sohnes Gottes, hier bei der Speisung. Und das Lebensbrot, das ist der Sohn Gottes selbst, den wir dann auch in uns aufnehmen, symbolisiert durch das Abendmahl. Aber im echten Leben ja durch Bekehrung und Wiedergeburt. Und so weist uns doch die Geschichte des Brotes Gottes den Weg aus der Wüste mit Mose bis in die Ewigkeit bei dem Herrn. Und das Wunder der Brotvermehrung führt uns hin zum Wunder des ewigen Lebens. Deswegen appelliere ich an euch, esst selbst euer tägliches Brot, damit ihr etwas habt, wenn Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und je mehr ihr gebt, desto mehr werdet ihr bekommen. Wisst ihr, dann macht der Glaube langsam Spaß. Ich möchte hier schließen nochmal Thema und Punkt. Jesus benutzt, was vorhanden ist. Er möchte dich und deine Gaben haben. Er wird dafür danken, er wird dich segnen und du wirst aus seiner Hand göttliche Fülle bekommen. Punkt 2, Jesus schickt die Jünger, an seinem Wunder mitzuwirken, in seinem Auftrag, das von ihm empfangene Lebensbrot auszuteilen. Nach meiner Definition ist ein Jünger Jesu, der wiedergeboren ist, der neues Leben hat, der täglich mit ihm zusammen ist. Wenn du ein Jünger wirst oder bist, dann fütterst du die Nachfolger. Ja? Solange du dich selber füttern lässt, bist du vielleicht ein Nachfolger. Aber wenn du den Nachfolger fütterst, dann bist du ein Jünger. So würde ich es mal, zumindest für heute, definieren. Als drittes, Brot und Fisch. Jesus sagt, nehmt, esst, das ist mein Leib, ich bin das Brot des Lebens. Gott segne euch. Amen.